Wir wollen den ganzen Abschnitt auf einmal durchnehmen, Kapitel 17 und 18, heute Morgen. Wir hatten jetzt 2 Wochen Pause von der Offenbarung, vielleicht war das ganz gut. Und ich liebe die Schriftstelle, die der Josh durchgemacht hat, die letzten 2 Wochen. Aber jetzt geht es wieder voll zur Sache und nicht unbedingt leichte Kost hier, keine leichte Stelle. Das ist nicht Milchbrei, das ist nicht Babynahrung, hier geht es gleich wieder richtig zur Sache. Wenn ihr euch noch erinnert, das letzte Mal in Kapitel 16 oder 15 und 16 haben wir die Ausgießung von Gottes Zorn gesehen über die Rebellen, über die, die ihn nicht als König haben wollen, nicht als Gott, die ihn nicht als Messias und Retter haben wollten. Und diese Zornplagen haben uns erinnert an die Plagen in Ägypten, über diejenigen, die Gottes Volk dort unterdrückt haben. Und bei der 7. Plage im Kapitel 16, im Vers 19 haben wir gelesen, und Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zorns zu geben. Und unser Abschnitt heute ist im Wesentlichen ein Einschub, wo uns noch mehr über Babylon erklärt wird und über das Gericht über Babylon. Und die große Preisfrage ist natürlich, wer oder was, um alles in der Welt ist Babylon. Und was machen wir als Bibelstudenten, wenn wir wissen wollen, was Babylon ist? Wir nehmen uns eine Konkordanz oder unseren Computer, geht viel einfacher, und lassen uns alle Verse ausgeben, in denen das Wort Babylon oder Babel im Alten Testament, Babylon kommt aus dem Griechischen, Babel aus dem Hebräischen, wo das vorkommt. Und natürlich treffen wir da zuerst mal an die antike Stadt Babel, eine der ersten Städte überhaupt. Und wir lernen über Babel, dass Babel von einem Mann namens Nimrod gegründet wurde. Das war, könnten wir sagen, der erste Gewaltherrscher der Menschheitsgeschichte, der versucht hat, Menschen zu versammeln und Einfluss über sie zu gewinnen. Interessant ist, dass sein Name übersetzt so viel wie Rebell bedeutet. Und die Stadt Babel, der Name Babel bedeutet so viel wie Verwirrung oder Zerstreuung. In der griechischen Form Babylonien bedeutet es so viel wie die Pforte der Götter. Und das ist sehr interessant, denn ihr wisst, dass in Babel die Menschen einen Turm gebaut haben. Dieser Turm war sozusagen das Wahrzeichen der Überheblichkeit, der Selbstüberhebung der Menschen, ein Ausdruck ihres Ungehorsams gegen Gott. Denn was hat Gott gesagt? Gott hat gesagt, geht hin und bevölkert die ganze Erde. Und die Menschen dort in Babel haben gesagt, Gott, wir machen, was wir wollen. Wir verstreuen uns nicht, nee, wir versammeln uns, lass uns einen Turm bauen bis in den Himmel, unseren eigenen Weg zu Gott, unsere eigene Religiosität, unsere eigene Vorstellung. Wir wollen doch aus eigener Kraft zu Gott kommen, aus eigener Leistung, aus Selbsterlösung. Und wir sehen hier so eine selbstgeschnitzte, humanistische Religion. Frank Sinatra hat im Prinzip drüber gesungen, über diese Einstellung, wenn er gesungen hat, I did it my way. Das ist die Einstellung Babels. In 1. Mose 11, Vers 4 lesen wir, sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreut werden. Das ist die Einstellung. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen groß sein. Unser Leben soll sich um uns drehen. Um mich, nicht um Gott. Es soll um uns gehen. Also menschliche Selbsterhöhung, menschliche Selbstverwirklichung. Und kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das Denken Babels ist sehr lebendig, heute noch. wenn wir mal kurz innehalten und dich mal kurz selbst betrachtest, wie viel denkst du an Gott und wie viel denkst du an dich? Sehr überführende Frage. Lebst du mehr diese babylonische Religion oder lebst du mehr das biblische Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre? Worin investierst du dich? Geht es dir mehr um dich, Selbsterhöhung, oder geht es dir mehr um Gott und um sein Reich in deinem Leben, in deinem Denken, dem, was du tust, in dem, wie du investierst und so weiter und so fort? Babylon hat ihre Religion und ihren Götzendienst exportiert. Wir wissen, dass Israel später gekämpft hat mit diesen Götzen, oder nicht gekämpft, sondern sie haben sie leider Gottes umarmt und angenommen, waren beeinflusst von dieser babylonischen Religion. Interessant, dass Gott Babel gebraucht hat, um Israel zu richten, aber dann später hat er auch Babel selbst gerichtet. Und Gottes Gericht über das historische Babylon ist sozusagen auch der Prototyp für dieses Gericht hier, das wir in der Offenbarung sehen. Also Stellen zum Beispiel in Jesaja 47 haben wir es vor noch nicht allzu langer Zeit gesehen. Und es ist sehr interessant, wie sich diese Religion Babylons verbreitet hat und wie sie die Kulturen um sich herum und auch die Kulturen, die danach kamen, beeinflusst hat. Also wir finden zum Beispiel in der griechischen und in der römischen Mythologie ähnliche Ereignisse und ähnliche Personen, die haben dann nur andere Namen, aber im Prinzip finden wir die babylonische Religion dort. Die haben das exportiert. Später wurde dann das Zentrum dieses Kultes in die Stadt Pergamon verlegt, von der haben wir auch schon gelesen in der Offenbarung. Das war hier eine sehr reiche Stadt, ein Zentrum, und dann noch später unter Kaiser Konstantin wurde es nach Rom verlegt. Und was sehr interessant ist, hat er stattgefunden unter Konstantin. Er hat ja erstmal so dieses Edikt der Toleranz unterzeichnet, dass Christen nicht mehr verfolgt wurden, und dann später wurde das Christentum zur Staatsreligion. Aber Konstantin wollte auch die Anhänger dieser heidnischen babylonischen Religion, dieses babylonischen Kultes bedienen. Und deswegen hat er das so ein Stück weit mit dem Christentum verheiratet. Also sehr interessant, die Heiden, die hatten ihre geliebten Feiertage und ihre Kulte und Traditionen. Und im Prinzip, was sie gemacht haben, sie haben dem Ganzen ein christliches Mäntelchen umgehängt. Wir feiern Weihnachten zum Beispiel an dem Tag, wo wir Weihnachten feiern, weil da die Babylonier ihr besonderes Fest hatten, und Weihnachtsbaum, all diese Dinge kommt eigentlich von daher. Auch Ostern übrigens mit den Eiern und so weiter. Interessant, auch der hohe Priester des babylonischen Kultes, er wurde Pontifex Maximus genannt. Und seine Kleidung wurde im Prinzip von der römischen Kirche übernommen. Also wie der Papst und die Kardinäle sich kleiden mit den purpurnen Gewändern und den lustigen Hüten. Das kommt alles von dieser babylonischen Religion. Auch Dinge wie Weihwasser und solche Dinge. Also ich feiere deswegen trotzdem noch Weihnachten, weil ich kenne den Wahnsinn von Weihnachten. Also ich möchte nicht irgendwie so eine komische, zwanghafte Antipredigt halten. Aber interessant ist zu sehen, wie sehr unsere Kultur heute noch, unsere Traditionen beeinflusst sind von dieser alten babylonischen Religion und diesem Kult damals. Im Neuen Testament wird zweimal zuvor über Babylon in dem Sinn gesprochen. Erst einmal im 1. Petrus 5, Vers 13. Da schreibt Petrus: Es grüßen euch die Miterwählten in Babylon und Markus, mein Sohn. Also Babylon, von dem Johannes hier auch schreibt, hat offensichtlich zur Zeit der Apostel existiert. Oder vielleicht nicht Babylon nicht die antike babylonische Stadt. Aber Babylon haben sie als Codewort gebraucht sozusagen für eine existierende Stadt zu ihrer Zeit. Eine christenverfolgende Stadt. Deswegen haben sie den Code gebraucht, weil wenn der Brief dann irgendjemanden in die Hände fällt von der staatlichen Gewalt oder religiösen Gewalt, dann haben die nicht gleich auf den ersten Blick gesehen, dass er über sie schreibt hier. Aber wir werden sehen, Babylon ist nicht nur eine Stadt, sondern es geht hier um ein ganzes System, um ein politisches und religiöses und wirtschaftliches System, das diese Stadt repräsentiert. Wir könnten sagen, eine antichristliche Weltanschauung oder Philosophie oder Denken oder antichristlicher Lebensstil. Darum geht es, wenn wir über Babylon sprechen. Genauso, wenn ich heute euch ein paar Städtenamen sagen würde, zum Beispiel Las Vegas, hättet ihr ein bestimmtes Bild in eurem Kopf. Vegas steht für Vergnügungssucht. Paris steht für exklusive Mode. Vielleicht Frankfurt, Finanzmetropole. Vatikanstadt oder Mekka steht für gewisse religiöse Systeme. Und so Babylon in diesem Sinn, das steht für etwas, das steht für ein System. Eigentlich gab es nur zwei Städte zur Zeit von Petrus und Johannes, die da in Frage kommen, und das sind entweder Rom oder Jerusalem. Die waren damals die konkrete Ausprägung dieser rebellischen Haltung gegen Jesus und dieses Hasses gegen die Christen im ersten Jahrhundert. Heute könnte man vielleicht an andere Städtenamen denken, die die gleiche Philosophie repräsentieren. Okay, erste Stelle, wo Babylon vorkommt, im Neuen Testament, 1. Petrus. Zweite Stelle, vor der Offenbarung 16, 17, 18, hier diesen weiteren Abschnitt, wo wir jetzt sind, war in der Offenbarung Kapitel 14, wo ein Engel den Fall Babylons vorher verkündigt hat, im Vers 8. Er sprach: der Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Wir lernen hier drei Dinge über Babylon. Erste ist, sie hatte großen Einfluss. Das große Babylon, die alle Nationen getränkt hat. Das ist ein großer Einfluss. Zweitens, sie macht die Menschen trunken. Das heißt, sie ist einnehmend, sie ist vereinnahmend. Und was ist das Kennzeichen für einen Betrunkenen? Na, erstens, er denkt nicht mehr klar, und zweitens, er läuft nicht gerade. Und darum geht es hier. Im Kontrast dazu sagt Jesus uns immer wieder: seid nüchtern, wacht, erneuert euer Denken, nehmt alle Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also denkt klar, lebt klar, das ist die Botschaft der Bibel. Seid ein Licht in einer dunklen Welt. Jesus hat gesagt: wer meine Worte hört und sie tut, der ist gesegnet. Also Babylon ist vereinnahmend, sie will uns einlullen sozusagen. Und drittens, womit macht sie trunken? Wir lesen hier: mit Unzucht. Unzucht bedeutet sexuelle Unreinheit, sexuelle Untreue, und wer das kann auch süchtig machen. Aber es ist hier wohl nicht wörtlich gemeint, sondern bildlich, geistlich gemeint, wie so oft in der Bibel. Unzucht als ein Bild für geistliche Untreue, für geistliches Fremdgehen sozusagen. Und ein Thema in der Bibel, ein großes Thema, ist das Thema von Gott als Ehemann. Gott ist dein geistlicher Ehemann. Er liebt dich. Er will dich. Er begehrt dich. Wie der Ehemann seine Braut. Und er hat den allerhöchsten Brautpreis für dich bezahlt. Er hat uns erkauft mit dem Blut Jesu Christi. Wir gehören ihm. Er ist unser rechtmäßiger Ehemann. Und deswegen sollen wir und wollen wir für ihn leben und uns ihm hingeben. Und die Bibel sagt uns, er ist ein eifersüchtiger Gott. Ein eifersüchtiger Ehemann. Er will uns für sich selbst haben. Und ich meine, das sollte uns nicht überraschen, das ist normal. Jeder normale Ehemann empfindet so. Wenn du sagst, mir ist es egal, wenn meine Frau mit einem anderen flirtet oder mit einem anderen ins Bett springt, dann hey, entweder bist du krank oder total pervers oder deine Ehe existiert praktisch nicht mehr, die ist völlig kaputt. Es ist normal. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er sagt dir, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und ich habe um dich geworben, ich habe dich zu mir gezogen. Er ist so verliebt in dich. Und Leute, das ist dein und das ist mein Wert. Wir sind Gottes Braut. Im Alten Testament sehen wir das schon. Da spricht Gott über Israel. Und er sagt über sie, ich habe dich gefunden wie so ein alleingelassenes, zappeliges, blutiges Baby. Und keiner hat sich um dich gekümmert und du hattest kein tolles Aussehen und da war nichts Begehrenwertes an dir. Aber ich nahm dich auf und ich wusch dich und ich bekleidete dich. Ich hatte Mitleid mit dir, ich zog dich auf. Und dann, als du eine schöne junge Frau geworden warst, da heiratete ich dich. Aber dann, was hat diese junge Frau getan in diesem Bild? Sie hat angefangen, untreu zu sein. Sie hat begonnen zu huren und mit jedem anderen Kerl, der über den Weg gelaufen ist, ins Bett zu steigen. Bild natürlich für die heidnischen Götzen. Ne? Dieser Götzendienst, diese Hurerei war, dass sie mit den Göttern sozusagen von anderen Nationen sich eingelassen hat. In Hesekiel 16 könnt ihr das nachlesen übrigens, wenn ihr wollt. Und dann haben wir natürlich den Propheten Hosea, wo das ganz krass zum Ausdruck kommt. Der das mit seinem eigenen Leben nachleben musste, erleben musste, um das Herz Gottes zu spüren. Gott hat dem Hosea gesagt, Hosea, geh ins Buff und heirate eine Hure. Und er hat es getan und hat Kinder mit ihr gezeugt, aber dann hat sie nicht von ihrem Handwerk gelassen und hat weitergehurt und anderen Männern nachgelaufen. Und Hosea musste dieses gebrochene Herz Gottes spüren, das Herz eines Ehemannes, eines betrogenen Ehemannes. Und er ging ihr nach, er warb um seine untreue Frau, er legte ihr Steine und Disteln in den Weg und hat alles versucht, um sie zurückzubringen. Und Gott sagt, das ist mein Herz. So empfinde ich über euch, Israel, über euch, mein Volk, meine Braut. Das ist Gottes Herz für dich. Er ist eifersüchtig, leidenschaftlich verliebt in dich. Und er möchte dich für sich alleine haben. Babylon will Menschen dazu bringen, Gott untreu zu sein. Und andere Götter oder Götzen anzunehmen. Es gibt nur einen wahren Gott. Sozusagen mit anderen, mit falschen Weltanschauungen und Religionen und Philosophien ins Bett zu steigen. Mit New Age und Materialismus und Islam und Unterhaltung und Selbstverherrlichung. Ganz egal was, auf jeden Fall irgendwas anderes. Als echte, ehrliche Nachfolge Gottes, wirklich mit ihm verheiratet zu sein. Babylon möchte dich dazu bringen, dass du ins Bett steigst mit Vegas und mit Frankfurt und mit Paris und mit Mekka. Das ist ihr Ziel. Das ist ihre Philosophie. Sie ist eine Hure, geistlich gesprochen, und sie will uns zu Huren machen. Geistlich gesprochen, zu geistlich untreuen Menschen. Wir könnten sagen, Babylon ist eine geistliche Puffmutter. Lass uns die ersten zwei Verse lesen hier. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her. Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von ihrem Wein der Unzucht. Die vielen Wasser hier sind ein Bild für Nationen übrigens. Vers 3, und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Lästernamen war und 7 Köpfe und 7 Hörner hatte. 10 Hörner hatte, danke, also das Tier, ne, die Frau, sonst wäre sie bald nicht mehr im Geschäft. Ne? Ich habe kein Bild hier vorbereitet von einem Künstler, der versucht hat, es darzustellen. Eine Frau, die auf einem Tier sitzt, einem Monster, das voll Lästernamen war und 7 Köpfe und 7 Hörner hatte. In der Wüste begegnet ihm ein Monster. Und wir haben auch gelesen, es ist rot, das Tier. Das erinnert uns an den Drachen, an Satan. Und wir wissen schon, Tiere in der Bibel symbolisieren im Allgemeinen Nationen oder Reiche. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Also sie ist reich, sie schwelgt im Luxus und hier allein schon, das ist attraktiv, das ist schon einnehmend. Ich habe gelesen, laut einer britischen Studie, laut einer britischen Umfrage, sind 55% der Männer bereit, eine reiche Frau nur wegen ihrem Geld zu heiraten. Also selbst wenn sie sie als zu alt und als unattraktiv und als langweilig empfinden. Das Umgekehrte ist öfter in den Medien, na, wenn irgend so ein alter, reicher Herr sich eine hübsche, junge Frau angelt. Also wir können an den Donald Trump denken. Ich glaube, seine Frau ist so ungefähr 30 Jahre jünger als er und den Vogel abgeschossen hat, die Anna Nicole Smith, die mit, ich glaube, 27 den 89-jährigen Milliardär Howard Marshall geheiratet hat. Und der ist dann glücklicherweise ein Jahr darauf gestorben. Und dann gab es diesen großen Erbstreit mit den Kindern. Weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Laut Statistik einer Partnervermittlung geben zumindest 70% der partnersuchenden Frauen an, dass ihnen ein gutes Einkommen ihres Mannes wichtig ist. Also, gilt für beide Geschlechter. Geld, Mammon, Wohlstand, Reichtum und das bequeme Leben, das er bringt, ist einer der Hauptkonkurrenten für Gott heute. Babylon ist reich. Und sie hat einen goldenen Becher in ihrer Hand voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben. War angeblich bei den römischen Prostituierten so, dass sie Stirnbänder mit ihrem Namen getragen haben. Wusstest du wenigstens, mit wem du ins Bett gehst hier, ne? Ein Geheimnis. Babylon, die Große. Die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Sie war eine Puffmutter, die Mutter der Huren. Sie war der Prototyp sozusagen. Ihre Anti-Gott-Religion, ihre humanistische Religion war das Vorbild für alle anderen falschen humanistischen Religionen. Vers 6, und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Also sie war eine Christenverfolgerung, das ist so der 6. Punkt, glaube ich, jetzt, den wir haben über diese Frau. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Das würden wir auch tun, wenn wir so ein krasses Bild sehen. Aber Gott sei Dank, der Engel erklärt dem Johannes, worum es hier geht. Obwohl mit den Engelerklärungen ist es manchmal so eine Sache. Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Alles klar? Haben wir schon besprochen, eigentlich, gell? Über das Tier haben wir schon gesprochen und dass es war und dann fast nimmer war und dann wieder auferstanden ist. Vers 9, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Ah, okay, das ist hilfreicher. Welche Stadt ist bekannt als die Stadt, die auf 7 Hügeln sitzt? Rom. Ne? Mehr oder weniger alle Ausleger sind sich einig, dass das Tier das Römische Reich symbolisiert, beziehungsweise für die Futuristen, die alles noch zukünftig sehen, vielleicht ein wiederauferstandenes Römisches Reich. Also die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, aber symbolisiert auch noch was anderes. Und es sind 7 Könige. Die ersten 5 sind gefallen, der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein Achter als auch von den 7 und geht ins Verderben. Mach bitte das nächste Bild rein. Unser altbekanntes Diagramm über die verschiedenen Auslegungsrichtungen. Die Historizisten haben in diesen 7 Köpfen die 7 Regierungsformen Roms gesehen und die 8. war dann die römisch-katholische Kirche. Manche Futuristen sehen das Ganze auch so, nur ist der 8. Kopf oder das Tier in dem Fall dann der Antichrist. Andere Futuristen sehen die 7 Könige als 7 Weltreiche. Ägypten, Assur, oh super, danke Anne. Babylonien, Medo-Persien und das griechische Reich, die sind schon gefallen. Und das derzeit ist, wäre das römische Reich und dann das 7. ist noch nicht da. Die Idealisten sehen das ähnlich. Sie sehen das 7. Reich oder die meisten zumindest das 7. Reich als alle Reiche bis zum letzten Reich des Antichristen, welches dann das 8. Reich ist. Und die Präteristen interpretieren die 7 Könige als 7 römische Kaiser. Julius Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula und Claudius, die waren alle 5 schon verstorben, als Johannes das geschrieben hat. Einer, der ist, Kaiser Nero, und einer, der kommt und nur kurz regiert, Kaiser Alba, der hat nur 7 Monate regiert. Das ist zumindest das Schema von David Clark. Andere beginnen bei Augustus und ihr wisst, es gibt die Diskussion, ob die Offenbarung vor 70 geschrieben wurde oder in den 90er Jahren und je nachdem interpretieren sie es auch ein bisschen unterschiedlich. Als zweites sehen wir die 10 Hörner. Wir haben die 7 Köpfe gesehen als erstes, jetzt sehen wir 10 Hörner im Vers 12. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier kurze Zeit Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. 10 Königreiche, aus denen das Weströmische Reich bestand, 10 Provinzen, so sehen es manche. Futuristen sehen es als 10 Könige bzw. Königreiche, die am Ende der Zeit regieren werden. Viele Idealisten sehen die 10 Könige symbolisch für alle antichristlichen Regierungen nach dem Fall Roms. jeden Fall, es geht um Regierungen, um antichristliche. Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Und es ist Herr der Herren und König der Könige. Amen. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Seine Braut. Wir werden Krieg führen mit dem Lamm und mit seiner Braut. Und Jesus nimmt es persönlich. Jesus sagt, wenn sie dich verfolgen, verfolgen sie mich. In der Apostelgeschichte 9 sehen wir das, als er dem Paulus oder Saulus damals noch, den Christenverfolger von seinem Edelpferd, was immer schmeißt, und sagt, Saul, was verfolgst du mich? Hey, Moment mal, der hat doch die Christen verfolgt. Jesus sagt, was verfolgst du mich? Jesus nimmt es persönlich. Sagt, du bekommst das mit mir zu tun, wenn du meine Braut verfolgst. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Das sind wir, die Braut Christi. Ist nicht ermutigend zu wissen, dass er dich berufen hat, dass er dich auserwählt hat? Das bringt mich immer wieder zum Staunen. Ich meine, macht nur Sinn, dass ich Gott wähle. Wen sonst, wenn ich nur logisch nachdenke. Paulus sagt, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ich meine, was sonst sollte man tun, wenn es diesen Gott wirklich gibt? Aber dass er mich auserwählt, dass er mich will, das ist echt der Hammer. Gott sagt, ich will dich. Ich habe dich erwählt. Ich will dich in meinem Team haben. Was wirklich? Mich? Gott sagt, ja, wirklich. Und deshalb wollen wir ihm treu sein. Und wir werden mit ihm siegreich sein. Vers 15, und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat oder des Landes hat. Also, das Tier wird die Hure zerstören, die sie getragen hat, die es getragen hat. Und je nach Sichtweise geht es hier entweder um die Zerstörung Roms durch die Goten und Vandalen und so weiter, durch die ehemals Verbündeten, oder die Zerstörung Jerusalems durch Rom und seine Verbündeten, oder die Zerstörung der abgefallenen römischen Kirche, oder die Zerstörung von Religion allgemein durch staatliche Mächte. Auf jeden Fall zerstört das Tier die Hure, die es getragen hat. Gott nutzt das Tier, um die Hure zu richten. Nochmal zusammenfassend, wer ist die Hure? Die Historizisten, die historischen Ausleger sehen die Hure im Allgemeinen als die römisch-katholische Kirche. Die Präteristen sehen die Hure als die Stadt Rom oder als die Stadt Jerusalems. Ich meine, es klingt hier eher nach Rom, aber ein paar Argumente für Jerusalem ist, okay, Jerusalem war in Bundesbeziehung mit Gott, Rom war es nicht wirklich. Jerusalem wurde im Alten Testament immer wieder Hure genannt. Sie war diejenige, die das Blut der Propheten und der Heiligen an ihren Händen hatte. In Kapitel 11 wurde sie die große Stadt genannt und geistig Sodom und Gomorra und dazu wird auch geistig Babylon passen. Das sind so ein paar Argumente für den Punkt. Aber die Präteristen sind da gespalten zwischen denen, die sagen, es ist Rom und den anderen, die sagen, es ist Jerusalem. Die Futuristen sagen auch, es ist Rom, beziehungsweise ein wiederauferstandenes Rom. oder auch allgemein an ein religiöses, politisches System. Das System der gottlosen Welt, so sehen es auch die Idealisten. Und die Ausprägung dieses gottlosen Weltsystems zur Zeit der Offenbarung war eben das römische Reich und die Stadt Rom. Lass uns zum Kapitel 18 kommen. Geht flott heute. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Stellen im Alten Testament, auf das sich das hier bezieht, ist Jesaja 13 und Jeremia 51, wenn ihr da nachlesen wollt. Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Was ist Gottes Aufruf an sein Volk? Er sagt: Geht aus ihr hinaus. Aufruf der Absonderung von Gottes Volk. Das ist was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Das sehen wir schon im Alten Testament, wo Gott seinem Volk sagt: Sondert euch ab von den Nationen, von den Götzendienern, von falscher Religion, von den gottlosen Nationen, von den Untreuen. Ihr sollt anders leben. Ihr sollt anders denken. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Und das heißt nicht, dass wir auch nicht Kontakte haben sollen zu Menschen mit anderen Religionen oder gottlosen Menschen, dass wir sie nicht grüßen sollen auf der Straße. Irgend so etwas, darum geht's nicht. Aber Jesus sagt uns im Neuen Testament: Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ja, wir dürfen in der Welt leben und wir wollen nicht christliche Kontakte haben und wir wollen Menschen für Jesus erreichen, aber wir sind nicht von der Welt. Wir wollen uns nicht reinziehen lassen, wir wollen uns nicht beeinflussen machen. Also ja, ihr dürft Kontakte haben, aber Gott hat gesagt, ihr dürft sie nicht heiraten. Gebt eure Töchter und eure Söhne nicht den Nationen. Ihr sollt euch nicht eins machen. Im Neuen Testament wird das wiederholt, 2. Korinther 6. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Offensichtliche Antwort ist: keine. Jakobus sagt uns, wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Wir leben für Gott und für sein Reich. Nicht für Geld, nicht für Ruhm, nicht für materielle Dinge, nicht für Vergnügen, nicht für irgendwelche anderen Philosophien oder selbstverherrlichende Religionen. Wir leben für Gott. Gott sagt seinem Volk immer wieder: Lasst euch nicht einnehmen von dieser Welt. Lasst euch nicht einnehmen von dem Hier und Jetzt. Lasst euch nicht von der Welt in ihre Form hineinpressen. Seid anders. Seid heilig, denn ich bin heilig. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht reinpressen in die Form dieser Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wie tun wir das? An Gottes Wort, an seiner Wahrheit. Oder wenn wir den Vers davor lesen: Ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber, das heißt euch selbst, darstellt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienstes. Das macht nur Sinn. Also geht aus ihr hinaus, sagt Gott. Absonderung. Und Leute, Absonderung ist in erster Linie nicht Absonderung von etwas, sondern Absonderung zu etwas oder zu jemandem. Deswegen sondere ich mich von etwas anderem ab, weil ich zu jemandem gehöre und gehören will. Ich gehöre Gott. Ich bin sein Kind. Ich bin sein Knecht. Ich bin seine Braut. Ich bin sein Werkzeug. Ich liebe ihn vor allen anderen. Das ist meine Identität. Das prägt mein Leben. Und deswegen lebe ich so, wie ich lebe. Hoffentlich. Jesus ähnlich. Und wenn du das nicht verstehst, wirst du nie heilig werden. Es geht nicht um irgendeinen gesetzlichen Trip, wir müssen uns von irgendetwas fernhalten und all diese Regeln, darum geht es gar nicht. Nee, wir sind abgesondert zu jemandem, es geht um Beziehung, ich bin die Braut Christi. Und wenn du das ergreifst und verstehst, ist es normal, dass du dich absonderst von allen anderen stinkenden, hässlichen Kerlen, die sonst noch rumlaufen. Die Bibel offenbart uns die Geschichte von zwei Städten, die Offenbarung. Wir haben Babylon und wir haben das neue Jerusalem. Wir haben die Hure, wir haben die Braut Christi. Wir haben die Untreue und wir haben die Treue. Und Leute, jeder von uns lebt geistlich gesehen in einer dieser beiden Städte. Und das ist auch ganz praktisch. Und Gott richtet die Hure. Er richtet die ihm untreue geistliche Frau. Und wir werden nächste Woche sehen, er heiratet die Braut. Vers 6. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt es ihr, verdoppelt nach ihren Werken in dem Kelch, den sie gemischt hat. Mischet ihr doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist, so viel Qual und Trauer gebt ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht. Und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Gott wird nicht lange einen Prozess machen. Tod und Trauer und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Und es werden um sie weinen und wehklagen die Könige der Erde oder des Landes, die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gewesen sind, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Und sie werden aus Furcht vor ihrer Qual von fern stehen und sagen, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Also die Vornehmen trauern. Dieser ganze Abschnitt über Gericht und Trauer basiert übrigens auf Hesekiel 26 bis 28, den Fall von Tyros. Als nächstes trauern die Kaufleute, Vers 11. Und die Kaufleute der Erde weinten und trauerten um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlachstoff und alles Thujaholz und jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarstem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Haarbalsam und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Rinder und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen und von Menschenseelen, Sklaven. Und die Früchte, woran deine Seele Lust hatte, sind von dir gewichen und alle Pracht und Glanz sind dir verloren und man wird sie nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen, weinen und trauern und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlachstoff und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Totaler Luxus, denn in einer Stunde ist so großer Reichtum verwüstet worden. Also die Kaufleute trauern. Denn Babylon war eine Materialistin, war eine gute Kundin, hat in Luxus gelebt, hat viel gekauft. Wie materialistisch bist du? Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott und den Mammon leben. Dein Herz ist nicht groß genug. Du musst dir aussuchen, wen du leben willst. Hast du mehr zum Leben, als du brauchst? Das ist die Definition von Luxus übrigens im Lexikon. Wenn du mehr hast, als du brauchst, das ist Luxus. Wir leben alle im Luxus. Mir ist bei unserem Umzug jetzt wieder bewusst geworden, in was für ein Überfluss ich lebe. Ich habe wieder ein paar Kisten und Säcke gepackt für Irak und Syrien. Bist du habsüchtig? Das heißt, willst du immer mehr haben, obwohl du eigentlich eh schon genug davon hast, was du brauchst? Das ist der Geist Babylons. Und wir sind so infiziert davon. Unsere Kultur ist infiziert davon. Unsere Kultur feiert Materialismus. Guckt euch mal die Werbung an. Biblisch gesehen ist dein Überfluss nicht für dich da, um für dich selbst mehr und mehr anzuhäufen und in Luxus zu leben. Nee, Gott hat dir Überfluss gegeben, damit du teilen kannst, damit du dienen kannst, mit denen teilen, die Not haben, Not leiden, und um ins Reich Gottes zu investieren. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist ein Vers, den ich gerade mit meinen Jungs lerne, denn die haben auch Probleme damit zu teilen. Geben ist seliger als nehmen. Aber der gilt genauso für mich, der Vers. Ich muss den lernen. Geben ist seliger als nehmen. Jesus sagt, glücklicher wirst du sein in deiner Seele, wenn du gibst, wenn du teilst, als wenn du nur nimmst und aufhäufst. Das ist eine Verheißung von Jesus für dich. Jesus liebt dich, er will dein Bestes. Und ich meine, wir wissen es eigentlich auch aus Erfahrung, dass uns Geben seliger macht, als eben nur selbstsüchtiges Nehmen. Und Leute, was für einen Unterschied wir machen könnten, wenn wir wirklich so leben würden. Wie viele Ressourcen könnten wir freisetzen, um Gutes zu tun? Und um wirklich reich zu sein in der Ewigkeit. Überlegt einfach mal nur, was, wenn wir uns mit einem Auto begnügen könnten und den Rest geben würden, könntest du ein halbes Waisenhaus in Afrika bauen damit. Was, wenn du dir einen guten Gebrauchten anschaffst statt dem neuen und mit dem Rest, mit dem Überfluss Missionare unterstützt in Indien oder irgendwo in der dritten Welt. 30 Euro kann ein Missionar in Indien ganzen Monat lang leben und das Evangelium verkündigen. Menschen, die es noch nie gehört haben. Oder wir könnten noch ein bisschen radikaler denken. Wie viele Klamotten kannst du auf einmal tragen? Ich meine, eine Hose, ein Hemd, ein paar Schuhe, oder sonst wird es eher ein bisschen komisch aussehen. Mich hat das überführt bei dem Umzug. Ich meine, wie viel kannst du tragen auf einmal? Wie viel von dem Zeug brauchst du wirklich? Okay, vielleicht 2, 3, 4 für unterschiedliche Anlässe. Aber wie viel hast du davon, von dem ganzen Zeug? Geht's ja auch wie mir? Kämpfst du auch mit diesem Geist Babylons? Wir sind umgezogen in ein kleineres Haus, das heißt, wir mussten uns verkleinern. Und ich bin beim Einpacken vor meinem Schrank gestanden und hatte im Hinterkopf die Geschwister in Syrien und im Irak, die Not leiden und die frieren, die alles verloren haben. Und ich bin da vor meinem Schrank gestanden und habe gesehen, ich habe wahrscheinlich so 6 Paar Jeans. Also nicht mal, das sind noch nicht die anderen Hosen dabei, die ich auch noch habe. 6 Paar Jeans. Und okay, die meisten sind aus zweiter Hand. Ich habe von meinem Schwager viel geerbt. 2 habe ich mir neu gekauft, als wir in Amerika waren. Eine davon habe ich versaut, vor 2 Wochen im Kaufland. Ist euch aufgefallen, dass das Förderband im Kaufland weiß ist? Das war ich. Ich habe 10 Kilo Eimer Farbe gekauft für die Gemeinde und für unser Zuhause, habe den ganzen Einkaufswagen voll gemacht und dann bin ich da runtergefahren, das Förderband. Und der Wagen ist nach vorne gekippt. Nehmen wir 80 Kilo, ist schwerer als ich. Letzte Eimer ging leider auf und hat alles angesaut. 9.15 Uhr nachts. War ein Highlight für mich und für die Arbeiter dort. Aber das ist nicht mein Punkt hier. Also, ich habe wirklich nur mal 5 Jeans, die zu gebrauchen sind. Meine neue, die brauche ich jetzt zum Arbeiten. Aber ich bin vor dem Schrank gestanden und habe hier meinen Stapel Jeans angesehen und habe mir gedacht, okay, wie viel von dem brauche ich wirklich? Ich meine, wie viele Jeans kannst du auf einmal tragen? Und wisst ihr was, ich habe damit gekämpft, zu geben. Ich habe mir gedacht, okay, eigentlich Überfluss könntest du ein paar loswerden, aber... Und Leute, wenn wir geben, wenn wir sammeln für Irak und Syrien, wollen wir nicht nur das alte Zeug geben, was wir nicht mehr wollen oder nicht mehr brauchen. Nee, wir wollen das Beste geben. Das Gute. Ich habe gekämpft damit, meinen Überfluss zu teilen. Geht's ja auch so? Und hast du das auch? Warum bin ich so eingenommen von meinem Zeug? Und dann ging es weiter, genauso ging es mir mit meinen Hemden, da habe ich auch viel zu viele. Meine Frau sagt, du solltest dir noch ein paar mehr anschaffen. Bist im Fernsehen, du trägst immer dieselben 4 Hemden. Sag, wer braucht das? Wer sagt, dass ich mehr brauche? Wer braucht mehr Hemden? Wer sagt das? Babylon? Die Werbung? Ich kann immer nur 1 tragen. Und in Wahrheit hängen noch 10 andere im Schrank, die ich kaum trage, es langen eigentlich 3 oder 4. Aber wieder dieselbe Erfahrung. Ich stand vor dem Schrank, habe überlegt, okay Herr, was soll ich weitergeben? Und wieder dieselbe Erfahrung. Es fällt mir schwer, mich von meinem Zeug zu trennen, das ich sowieso nie trage. Wie krank. Gott hilf uns. Und ich könnte die Geschichte weitererzählen von meinem T-Shirt, Schrank und so weiter und so fort, meinem Bücherregal. Leute, unterstreicht euch ein paar Worte hier in diesem Abschnitt. Im Vers 8 steht, Gott wird sie mit Feuer verbrennen. Im Vers 9 steht, die Menschen werden den Rauch ihres Brandes sehen. Dasselbe wird nochmal wiederholt im Vers 18. Und behaltet es im Hinterkopf. Schau dir heute mal in der ruhigen Minute dein Haus an. Und deine Klamotten und dein Auto, deine Aktien, dein Geld, all dein Spielzeug. Und mach dir das mal bewusst. Es wird alles verbrennen. Du wirst dir nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Und hoffentlich wird dir das ein bisschen helfen, die richtige Perspektive zu bewahren und dass dich dein Zeug nicht einnimmt. Ich meine, Geld, Wohlstand, Zeug, das ist ein tolles Werkzeug, aber es ist ein furchtbarer Herr. Und wir wollen uns nicht einnehmen lassen davon. Meine gute alte Bibel zerlegt sich. Deswegen ist sie hier abgestürzt. Aber ich trenne mich auch so schwer von ihr, weil, wisst ihr, wie es ist. Ich merke mir schlecht Verse, aber ich weiß, okay, das steht irgendwo da auf der rechten Seite oben. Und naja, deswegen fällt es mir auch schwer, mich von ihr zu trennen. Lesen wir weiter. Im Vers 17 sehen wir weiter die Steuermänner und die Seeleute. Und jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer und Schiffsleute und alle, die auf dem Meer beschäftigt sind, standen von fern und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, und sprachen, wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinen und trauern und sprachen, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle die Schiffe auf dem Meer hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Dann als Kontrast dazu, seid fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Und auch im Kapitel 19 werden wir sehen, wie die Erlösten Gottes Gericht über Babylon feiern. Lass uns mal Vers 2 lesen im Kapitel 19. Denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Sie feiern Gottes Gerechtigkeit. Und wenn dir und mir das irgendwie komisch vorkommt, dass hier Gericht gefeiert wird, dann liegt es nur daran, dass wir noch nie wirklich verfolgt wurden und dass wir Gerechtigkeit gar nicht mehr wirklich verstehen in unserer Kultur heute. Vers 21, und ein anderer Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in dir gehört und nie mehr wird ein Künstler irgendeiner Kunst in dir gefunden und das Geräusch des Mühlsteins nie mehr in dir gehört werden. Die Heiligen sagen, Gott sei Dank, Babylon ist weg. Und mich erinnert das hier mit dem Mühlstein an die Worte Jesu, der gesagt hat, wenn jemand irgendeinem dieser Kleinen, die an mich glauben, anders zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Das ist eine ernste Sache, andere zu verführen. Hier ist es schlimm genug, selbst geistlich fremd zu gehen und eine Hure zu sein. Es ist noch schlimmer, eine Puffmutter zu werden und andere zu Huren zu machen. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in dir gehört und nie mehr ein Künstler irgendeine Kunst in dir gefunden und das Geräusch des Mühlsteins nie mehr in dir gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen und die Stimme von Bräutigam und Braut nie mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Seht ihr, die Hure Babylon, Hure dieser Welt, verzaubert Menschen, lullt sie ein. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Sie hat das Blut der Jünger Jesu an ihren Händen. Weniger schöner Abschnitt eigentlich heute. Gottes Gericht über die Hure. Aber nächste Woche werden wir sehen, wie Gott seine Braut heiratet. Und das ist viel schöner. Frage für dich und mich heute zum Abschluss, zum Mitnehmen. In welcher Stadt lebst du? In Babylon oder im neuen Jerusalem? Oder vielleicht könnte man besser fragen, welche Stadt lebt in dir? Dein Denken, dein Herz, dein Leben. Reflektier das mal.